Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Daniil Medvedev hat die letzte Ausgabe der ATP Finals in the O2 in London gewonnen. Nächstes Jahr rückt das Turnier ja nach Turin. Er gewann das Finale, ein abwechslungsreiches Finale, vielleicht nicht das größte, das hochklassigste Finale gegen Dominic Thiem in 3 Sätzen mit 4 zu 6, 7 zu 6 und 6 zu 4. Und Dominic Thiem wird sich wahrscheinlich nochmal an eins der beiden Spiele in der Mitte des Satzes, des zweiten Satzes zurückerinnern, als er mehrere Breakbälle hatte und als er ja so ein bisschen auf der Stufe stand, dieses Match nach Hause zu bringen. Wir sprechen darüber in unserer ja quasi erstmal letzten Ausgabe von Chip and Charge dieses Jahr auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Könnte man dieses Finale unter das Motto stellen, you live with a slice, you die with a slice?
Ja, zumindest am Anfang. Und Dominic Thiem ist hier sehr entschieden in dieses Match reingegangen. Heute sein Slice wirklich bis zum Maximum durch dieses Match zu fahren. Am Ende hatte ich das Gefühl, dass er fast ein bisschen zu viel Slice gespielt hatte. Da wurde die Rückhand auf einmal ein klein bisschen wackelig in einigen Momenten. Aber er hat das schon taktisch schlau gemacht heute gegen Daniil Medvedev. Du hast schon angesprochen, der Knackpunkt aus seiner Richtung. Er kam Mitte des zweiten Satzes. Vor allem eine Situation, wo Medvedev beim zweiten Aufschlag mit Serve und Volley ans Netz geht, wirklich den Volley irgendwie nur noch übers Netz bekommt, Thiem dann auf den Court hat und den Ball vorbeischiebt. Das war der wohl entscheidende Moment aus der Sicht von Thiem. Ansonsten muss man sagen, hat hier über das Match gesehen wahrscheinlich schon der bessere Spieler gewonnen.
Aber Thiem wird sich nicht beschweren dürfen, dass er keine Chance gehabt hätte oder dass er gesagt hätte, ich bin einfach bei seinem Aufschlag nicht rangekommen. Er hatte seine Chancen Mitte des zweiten Satzes, dann wären wir auch wahrscheinlich eine Stunde früher fertig gewesen, hätte er zu dem Zeitpunkt dann vielleicht das Break geholt. Wir kommen gleich auf den einzelnen Phasen dieses Matches dann noch zu sprechen, aber müssen vorher über Daniil Medvedev sprechen. Wir haben eben das schon retweetet. Es hat in den letzten 26 Jahren 3 Spieler gegeben, die ein Turnier gewonnen haben, in dem sie die Nummer 1, 2 und 3 der Weltrangliste geschlagen haben. Das war Boris Becker in Stockholm 1994. Ich erinnere mich tatsächlich lebhaft. Damals hat er Sampras, Ivanisevic und Stich geschlagen. Djokovic in Montreal 2007 hat er Federer, Nadal und Roddick geschlagen. Und Nalbandian in Madrid auch 2007 hat er Federer, Nadal und Djokovic geschlagen. Nalbandian der einzige bis heute, der es geschafft hat, die Big Three, Federer, Nadal und Djokovic, in einem Turnier zu besiegen. Es ist eine Herkulesaufgabe, die ersten 3 der Weltrangliste zu besiegen, auch wenn Roger Federer nicht dabei war. Aber Dominic Thiem hat einfach in diesem Jahr eine überragende Saison gespielt. Daniil Medvedev, der zwischendurch ja so aussah, als sei er so ein bisschen lost, als sei er nicht mehr in der Form, die ihn 2019 nach oben gespült hatte. Und dann brauchte er vielleicht nur einmal ein gutes Turnier und das war das in Paris. Und seitdem ist er on a roll gewesen und hat dieses Turnier am Ende ja wahrscheinlich auch verdient gewonnen. Also man muss ja sagen, dass er verdient gewonnen hat. Aber wie er dieses Turnier dann gewonnen hat, mit welchem Selbstbewusstsein und mit welcher Selbstverständlichkeit er dieses Turnier gewonnen hat, das ist schon aller Ehren wert, das ist schon sehr beeindruckend.
Ich habe es mir jetzt nicht konkret ausgerechnet, aber er dürfte der Spieler hier im Turnier gewesen sein, der, auch wenn wir die einzelnen Punkte nehmen, da die größte Differenz aufgebaut hat. Also Thiem steht, glaube ich, am Ende des Turniers irgendwo im einstelligen Plusbereich. Medvedev steht wesentlich besser da, einfach weil er klare Matches drin gehabt hat. Er hat Djokovic ziemlich klar besiegt, er hatte gegen Schwarzmann klar gewonnen. Er hat auch in den Matches, die eng waren, im Endeffekt die Nase vorn gehabt. Also er hat einfach eine runde, gute Leistung gebracht. Alles aufgebaut auf dem Surf, auf der Taktik, auf ja der so viel angesprochenen, aber hier wirklich vorgeführten Variabilität. Und er war über die Woche wirklich der beste Spieler. Ich glaube, da müssen wir uns nicht aus dem Fenster lehnen. Ich weiß nicht, ob er, ja doch, er war für mich auch der leicht verdiente Sieger. Ich hatte es am Anfang schon gesagt, heute gegen Thiem, aber er war sicherlich über die Woche der beste Spieler.
Dominic Thiem und Daniil Medvedev trafen aufeinander, nachdem sie ihre Halbfinals gewonnen hatten, beide in 3 Sätzen, beide in sehr, sehr engen Matches. Dominic Thiem hatte gegen Novak Djokovic gewonnen, Daniil Medvedev hatte gegen Rafael Nadal gewonnen. Wir hatten gestern noch drüber gesprochen, ja, ist es vielleicht so, dass Rafael Nadal nie wieder in diese Situation kommt, so ein Turnier zu gewinnen. Wir werden es sehen, die Zeit wird uns diese Antwort geben. Daniil Medvedev gegen Dominic Thiem ist erstmal ein interessantes Matchup. Es ist halbwegs ähnlich zu dem zwischen Medvedev und Nadal, weil Thiem auch sehr viel mit Topspin arbeitet. Vielleicht nicht so krass wie Rafael Nadal, aber er hat eine starke Vorhand, er hat eine sehr starke Rückhand. Er hat inzwischen einen exzellenten Aufschlag und Daniil Medvedev mit seiner unorthodoxen Art, darüber haben wir schon häufig genug gesprochen hier in diesem Podcast, dass er halt mit wenig Spin spielt, dass er sehr flache Bälle spielt. Es waren ähnliche Voraussetzungen. Ich will nicht sagen die gleichen Voraussetzungen, aber ähnliche Voraussetzungen für Medvedev gegen Thiem wie gegen Nadal, oder?
Ja, es kommt natürlich auch dadurch, dass Medvedev verschiedene Spielertypen auf verschiedene Arten und Weisen herausfordert. Und ich glaube, er fordert Nadal und Thiem eben auf eine ähnliche Weise heraus. Er fordert dann Zverev auf eine relativ spezifische Weise heraus gegen Djokovic. Macht ein bisschen das, was Federer gegen ihn macht. Also das ist ja, was Medvedev so interessant macht. Er ist unorthodox, das kann man sagen. Er ist jetzt wirklich keiner aus dem Lehrbuch. Er ist nicht Federer oder Berdych oder Zverev in der Art, wie er Technik benutzt. Aber er bringt Spieler dazu, Neues probieren zu müssen, anderes ausprobieren zu müssen, wirklich mal um die Ecke denken zu müssen, weil er tut es die ganze Zeit. Und das haben wir hier eben auch wieder gesehen, wie er das Tempo variiert hat, wie er auch darauf reagiert hat, dass Thiem gegen ihn so viel Slice eingesetzt hat, so wie es Nadal teilweise auch gestern gemacht hat. Nicht unbedingt, glaube ich, das, was Medvedev immer so gerne hat, auch wenn er natürlich in der Lage ist, durch seine flachen Bälle den Slice zu kontern. Aber ich glaube, er hätte auch lieber harte, flache Bälle in seine Rückhand rein und dann würde er wahrscheinlich noch mehr Winner schlagen. Also das war alles schon ziemlich schlau hier von Thiem gemacht, so wie es eben zum Beispiel auch einen Nadal probiert hat. Aber, und das müssen wir eben auch sagen, Medvedev ist hier ja auch in das Match schon besser reingekommen. Er war schon derjenige, der eigentlich in den ersten 4, 5 Spielen der bessere Spieler war, dann auf einmal aus dem Nichts das Break abgibt. Und der zweite Satz war wahrscheinlich der einzige, wo Thiem der klar bessere oder der bessere Spieler war. Denn abseits davon hat Medvedev, würde ich sagen, hier sich dann über die Zeit Thiem auf eine ähnliche Weise ausgeguckt, wie es eben zum Beispiel mit einem Nadal im Halbfinale gemacht hat.
Lass uns das mal gerade erklären mit dem Slice. Was macht den Slice für Thiem gegen Medvedev so effektiv, was auch Nadal ja angewandt hat? Thiem hat zwischendurch im zweiten Satz, gab es eine Statistik, wo er 77% seiner Rückhand nur mit Slice gespielt hat. Was war die Taktik dahinter, dass Thiem gegen Medvedev diesen Slice immer gespielt hat?
Naja, ich meine, Medvedev will ja hingehen und will erstmal das Tempo seiner Gegner unterbrechen. Ich glaube, unterbrechen ist da das richtige Wort. Und dann gehen die Gegner, so sie es denn können, hin und versuchen natürlich, das Tempo gegen ihn so zu unterbrechen, dass sie irgendwann zum Beispiel einen kurzen Ball bekommt. Und wenn ein Thiem einen kurzen Ball bekommt, egal ob auf der Vorder- oder Rückhand, da ist er in der Lage durchzuziehen. Das hat er gegen Djokovic gezeigt, wo er in der Rückhand immer mal der Linie entlang gegangen ist. Da gingen ganz andere, viele andere Spieler gezeigt, wo er dann eben eine relativ kurze Antwort bekommt, damit der Vorhand durchziehen kann. Und auf Ähnliches wird er hier gegen Medvedev auch gehofft haben. Das ist das eine, das andere eben, dass Medvedev von einem Slice nicht so einfache Angriffe fahren kann, wie er das fährt gegen eine normale Rückhand, sei es jetzt eine mit Topspin oder einfach eine Drive-Rückhand. Und das ist nicht ganz so einfach da, also von einem Slice solche Rückhandangriffe zu gehen, wie es Medvedev sonst kann. Von da ist er schon ein sehr gutes, legitimes Mittel gegen ihn. Aber da muss man eben auch sagen, dass Medvedev da sehr, sehr lange eben in diesem Match mitgehalten hat. Und am Ende, wirkte Thiem fast so ein bisschen ausgelaugt von der eigenen Taktik. Also Medvedev ist jemand, der dann in der Lage ist, die Wechsel an Tempo und an den verschiedenen Spinarten und Richtungswechsel, das ist er halt so gewohnt, das kann aber Stunden gehen. Und ich hatte bei Nadal wie bei Thiem das Gefühl, irgendwann wurden sie müde, weil sie halt selber auf einmal taktisch so viel von der ersten Minute an leisten mussten. Und das ist schlau, wenn man das Match dann zu Ende bringen kann, wie es Nadal fast gelungen ist, wie es Thiem fast gelungen ist. Aber am Ende hat Medvedev sie eben beide bekommen, weil sie so lange außerhalb ihrer eigenen Komfortzone spielen mussten, um eben um sich selber nicht das Tempo und die Art des Spiels von Medvedev aufdrücken lassen zu müssen, dass sie dann beide ausgelaugt und platt am Ende waren.
Medvedev hat so viele Slices bekommen, von seinem Gegner, von Thiem, dass er sich irgendwann wirklich perfekt drauf eingestellt hatte. Es war am Anfang war es natürlich so, dass Medvedev seine Probleme hatte. Er muss mit seinem flachen Spiel, er muss sich dann so ein bisschen umstellen, muss sich sehr konzentrieren mit seiner Rückhand, wenn er die Topspin zurückbringen will, um den Ball dann wirklich unterzubringen. Und dann hatte Thiem dann zwischendurch immer mal wieder so Longline-Rückhandschüsse dabei, die da einfach eingeschlagen sind bei Medvedev in der eigenen Hälfte. Aber Medvedev hat sich irgendwann drauf eingestellt. Das ist ja so ein bisschen ja auch wie Training, ne? Er hat halt 2,5 Stunden hat er den Rückhandslice auf seine Rückhand dann auch bekommen und irgendwann hatte er sich darauf eingestellt und hat das richtig, richtig gut hinbekommen und konnte sich darauf dann einstellen und dann war dieses Mittel dann auch so ein bisschen ja auserzählt für Dominic Thiem. Der erste Satz, können wir mal drüber sprechen, ist auch relativ schnell erzählt. Du hast es gesagt, in den ersten 4-5 Spielen war Medvedev besser. Dann führt er 40-0 in seinem Aufschlagspiel, gibt den Aufschlag ab mit einem Smash, den er daneben setzt, unter anderem dann auch einen Doppelfehler. Und er schenkt halt Thiem so ein bisschen diesen Aufschlag. Thiem bringt seinen Aufschlag immer durch und hat dann den ersten Satz nach 48 Minuten mit 6-4 gewonnen. Und man hat da schon gedacht, vielleicht hat Medvedev hier so ein bisschen den Satz dann auch verschenkt.
Naja, und vor allem etwas, was sich über das ganze Match zeigt und was wahrscheinlich am Ende der Grund ist, warum es relativ eng war. Thiem hat gut aufgeschlagen. Er hat am Ende auch eine höhere höhere Aufschlagsquote gehabt als Medvedev. Ich schaue das mal kurz, wenn ich rede. Ja, 73-60%. Das macht natürlich einen großen Unterschied. Und Thiem hat da ja das gezeigt, was er in der ganzen Woche so hervorragend gemacht hat. Wirklich seine Chancen effektiv genutzt. Also, er war in keinem der Matches unbedingt überragend besser als sein Gegner, aber er hat gegen jeden seiner Gegner in dieser Woche, inklusive hier des ersten Satzes, eben dann, wenn die Chance da war, diese genutzt. Und das war ja, was so beeindruckend war. Es war nicht so, dass Thiem hier Festspiele abgeliefert hat in London, aber er war eben das, was Klatsch genannt wird, so im Englischen. Er war derjenige, der, wenn es wirklich drauf ankam, keine Fehler gemacht hat, die eine Chance genutzt hat. Und das hat er hier dann eben auch wieder gezeigt, untermauert durch seinen so guten Aufschlag in dieser Woche. Und das war beeindruckend. Und da konnte man schon das Gefühl haben, dass es für Medvedev jetzt dahin geht, vor allem wenn man dann natürlich auch in die ersten 7-8 Spiele des zweiten Satzes guckt, wo es da schon schien, als wenn der Luftballon Medvedev dann wirklich schon ganz nah am in sich zusammenfallen wäre.
Und dann kommen wir zum zweiten Satz und dann kommen wir vielleicht zur entscheidenden Situation dieses Spiels. Das, glaube ich, stand 3-3 und Medvedev hatte Aufschlag und Dominic Thiem hatte die ganze Zeit Breakbälle, 3 oder 4 Breakbälle hatte er im zweiten Satz. Ich muss es jetzt gleich nochmal gerade nachgucken. Auf jeden Fall, Thiem war im zweiten Satz der deutlich bessere Mann zu dem Zeitpunkt und hatte dann beim Stand von 3-3 hatte er 2 Breakbälle und konnte die nicht nutzen. Hatte auch schon vorher Breakball und auch den konnte er nicht nutzen. Und das war eine Situation, was du gerade vorhin dann auch gesagt hast, diese eine Geschichte, wo Medvedev mit Surf and Volley ans Netz gekommen ist, mit Slice-Aufschlag und dann hat er versucht, dann mit dem zweiten Aufschlag dann ans Netz zu kommen und Thiem hat diese Chance nicht genutzt, dann hätten wir vielleicht nach einer Viertelstunde schon das ausgehabt für diesen Satz und für dieses Match. Und dann ist dieser Satz in den Tiebreak gegangen und im Tiebreak führte Dominic Thiem mit 2-0 und auch da habe ich noch gedacht, ja, jetzt wird er das wohl irgendwie zu Ende bringen, weil er in diesem Satz deutlich besser aussah. Und er verliert dann 7 Punkte hintereinander. Das war, wenn wir nochmal von Klatschness sprechen wollen, das war Klatsch von Medvedev in dem zweiten Satz Tiebreak.
Ja, und natürlich sehr überraschend, weil Thiem in dieser Woche die Tiebreaks so dominiert hat. Wir hatten die Geschichte eben auch angesprochen, dass Thiem sich das in diesem Jahr vorgenommen hatte, in den Tiebreaks keine Fehler machen zu wollen. Und dann sah es nach den ersten beiden Punkten wieder so aus. Ich glaube, er hat sich in der Rallye von Medvedev einen Fehler von dem erzwungen, dann einen ganz guten Aufschlag zum 2-0. Beim 3-0, meine ich, aus Erinnerung, hat er einen Passierball, den er knapp daneben setzt, holt das 3-0, geht das hier vielleicht anders, aber nachdem er diesen Punkt zum 2-1 verliert, geht es dann ganz, ganz schnell. Und das ist natürlich, was jemand wie Thiem verhindern will. Thiem baut ja eben seinen kleinen Mythos darauf auf, dass er dann drin bleibt und vielleicht bei 5-5 den entscheidenden Punkt holt und sich dann irgendwie das mit 7-5 über die Ziellinie bringt. Aber hier kriegt er eben wirklich ganz schnell 7 Punkte am Stück eingeschenkt und ist dann ja auch im, glaube ich, ersten Aufschlagspiel des dritten Satzes ganz schnell wieder 0-30 hinten. Also Thiem hat 5-6, viel länger war es wahrscheinlich nicht, bittere Minuten und Medvedev hat die dann aber sowas von gut ausgenutzt.
Im dritten Satz, du hast es gesagt, führte Medvedev schon wieder mit 30-0. Team konnte den Aufschlag durchbringen. Dann stand es 2-2 und dann gab es das Aufschlagspiel zum 3-2, was dann Medvedev dann durchbrechen konnte. Es war ein sehr, sehr langes Aufschlagspiel. Er brauchte 3 Breakbälle, um dieses Aufschlagspiel zu holen. Und von dem Moment an hat er Team eigentlich nicht mehr reingelassen. Das nächste Aufschlagspiel ging nochmal über Einstand. Aber danach gab es eigentlich keine wirklich kritische Situation mehr für Medvedev. Er konnte das Spiel dann ausservieren und am Ende seinen ersten Matchball nutzen und dann zum 6-4 dann ausservieren. Und wir haben es gerade eben gesagt, der Slice war dann irgendwann als Taktik so ein bisschen hinüber und so richtig umstellen konnte sich Team auch nicht mehr. Und Medvedev hatte das zu dem Zeitpunkt dann im Griff dann auch. Er hat es ja auch sehr, sehr gut variiert. Immer mal wieder Netzangriffe drin gehabt. Konnte die Rallyes problemlos mitgehen. Ja, und dann ist Team anscheinend irgendwann so vor eine Wand geknallt, hatte man das Gefühl.
Ich glaube, da hat Medvedev dann auch mehr Sicherheit im Spiel. Das Spiel von Team basiert ja schon darauf, gegen die Allerbesten, dass er die Ballwechsel mitgeht, aber das Tempo bestimmt und dann irgendwann halt einfach abdrückt und die Mehrheit dieser Punkte gewinnt. Und das war irgendwann gegen Medvedev nicht mehr der Fall. Da hat Medvedev ihn ausgesessen. Und da waren ja dann wirklich Sachen dabei, wo er ein Team von Eck zu Eck geschickt hat und wirklich krasseste Winkel geöffnet hat oder ihn ans Netz geholt hat. Und das war dann einfach so das Medvedev-Lehrbuch, so es das denn gibt. Und da, glaube ich, hat dann auch Team gemerkt, dass es langsam zum Ende kommt. Und es war ein 6-4, es hätte aber auch gefühlt ein 6-1 sein können, so klar, wie Medvedev da dann besser war. Und zwar vor allem der Aufschlag, der Team hier in der Phase des Matches drin gehalten hat, als er die Breakbälle abgewehrt hat, hat er wirklich sehr akkurate Aufschläge nach außen immer gesetzt von der Vorteilseite. Dann entweder einen kurzen Return von Medvedev bekommen oder die gingen so ganz aus. Und das war sehr gut gemacht von Team. Aber abseits des ersten Aufschlags, glaube ich, war dann Medvedev wirklich in der Phase einfach der Bessere.
Daniil Medvedev hat dieses Match in 3 Sätzen gewonnen und ist damit zum ersten Mal der Turniersieger der ATP Finals. Letztes Jahr ist er mit 0-3 gestartet in seine ATP Finals Karriere quasi und hat das Turnier jetzt gewonnen. Und er ist Nikolai Davydenko ist er, der nächste russische Sieger. Und ganz nette Anekdote, dass Nikolai Davydenko der erste Sieger in London war und jetzt der letzte Sieger ist Daniil Medvedev. Am 22.11.2009 begann das Turnier in London und am 22.11.20 endete die Zeit in London bei den ATP Finals. Also auch eine sehr schöne Zeitreise, ein sehr schöner Abschluss. Daniil Medvedev werden wir im nächsten Jahr bei 2 der Grand Slams auf jeden Fall auf der Rechnung haben müssen. Was er auf Sand macht, das wird er nächstes Jahr zeigen müssen. Und auf Rasen scheint er auch noch nicht so richtig gefestigt zu sein, obwohl das eigentlich ja sein Belag sein müsste mit dem flachen Absprung.
Ja, also ich glaube, die besten Chancen hat er in Australien normalerweise, einfach weil es da so schnell ist. In der Theorie müsste dann Wimbledon kommen, war aber bisher nicht so der Fall. Da sind es eher die US Open. French Open fallen bei ihm halt total ab im Moment. Muss nicht sein, dass die ganze Karriere so ist, aber ich glaube, er kann ins nächste Jahr genauso hereintreten, wie Zverev und Tsitsipas bei ihren Siegen in den letzten beiden Jahren gemacht haben, nämlich mit dem Anspruch, ein Grand-Slam-Finale zu spielen und zu gewinnen. Und ich glaube, das liegt absolut im Bereich des Möglichen. Wenn er mit so einer Form in Grand Slam hineinkäme, dann würde er da zu den absoluten Favoriten zählen. Natürlich ist wirklich eine andere Nummer, Team und Djokovic und Nadal im Best of 5 zu besiegen, aber es muss ihm zugetraut werden, wenn er so eine Form mitbringt in eins der 3 angesprochenen Grand Slam Turniere.
Dominic Thiem hat dieses Finale jetzt zum zweiten Mal hintereinander verloren. Letztes Jahr gegen Stefanos Tsitsipas, dieses Jahr gegen Daniil Medvedev. Er wird sich trotzdem nicht grämen müssen. Er hat das Finale bei den Australian Open erreicht, er hat den Grand Slam bei den US Open gewonnen und jetzt hat er nochmal das Finale erreicht. In einer so kurzen Saison in 3 so wichtigen Finals zu stehen, die Saison kann man gar nicht als enttäuschend oder als mit einem enttäuschenden Abschluss werten oder so. Das war eine Riesensaison für Dominic Thiem, der sich halt jetzt wirklich am Ende so ganz, ganz, ganz dick in diese Verlosung der großen Grand Slams reingespielt hat. Und das in 3 von 4 Grand Slams. Er, im Gegensatz zu Daniil Medvedev, hat ja noch mit den French Open einen 3. Grand Slam, wo er richtig gut aussieht.
Ja, bei ihm muss man natürlich gucken, wie wird es in Wimbledon über die Jahre. Hat er da eine richtige Chance? Also ich glaube, wenn wir jetzt auf die Saison als Ganzes gucken, dann kann Team absolut zufrieden sein. Er hat diese Barriere übersprungen, endlich ein Grand Slam-Turnier zu gewinnen. Er hat die Konstanz hineingebracht, solche Finals zu erreichen, ohne dass es noch in irgendeiner Form überraschend wäre. trotzdem wird er wahrscheinlich draufblicken und sagen, okay, 7 große Finals, glaube ich, jetzt in meiner Karriere gespielt, 1 nur davon gewonnen. Ja, er hat große Gegner drin gehabt. Aber ich denke, er möchte nicht in einem Jahr dastehen und 3 weitere große Finals haben und 3 verloren haben. Ich denke, der Anspruch ab jetzt kann und muss bei ihm sein, dass er in jedes große Final, außer vielleicht bei dem French Open, wenn es gegen Rafael Nadal geht, da reingeht und sagt, okay, ich kann das gewinnen und ich habe jetzt Nerven gezeigt, er hat auch heute Nerven gezeigt, hätte den einen Ball, wie gesagt, reingeschoben statt vorbeigeschoben, hätte das höchstwahrscheinlich gewonnen und das waren da in dem Fall die Nerven. Also er kann und sollte in jedes große Finale jetzt hineingehen und sagen, okay, habe jetzt Nerven gezeigt in meinen ersten Finals, aber ich bin von dem, was ich kann, einer der 2, 3 besten Spieler auf der Welt und kann von mir erwarten, das alles zu gewinnen. Und ich glaube, es wäre schon eine Überraschung, wenn er im nächsten Jahr nicht ein Grand-Slam-Turnier gewinnen würde. Soweit lehne ich mir jetzt mal aus dem Fenster.
Wir werden es sehen. Wir werden es 2021 sehen und wir werden es auch so gut es geht hier auf meinsportpodcast.de mit Chip and Charge dann weiter verfolgen. Wir werden gleich noch ein kleines Fazit ziehen zur Saison beziehungsweise zu diesen ATP-Finals. Wir haben allerdings auch noch ein Doppel zu besprechen, das gleich hier bei meinsportpodcast.de und Chip and Charge, dem Tennis Talk.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Daniil Medvedev ist der Einzelsieger geworden. Die Doppelsieger, das sind Wesley Kohlhoff und Nikola Mektic geworden. Die haben nämlich ihr Finale heute gegen Jürgen Melzer und Edouard Roger Vasselin gewonnen. Mit 6-2, 3-6 und 10-5 im Match-Tiebreak. Und die schöne Geschichte rund um dieses Match ist, dass Wesley Kohlhoff und Nikola Mektic vorher noch nie einen Titel zusammen gewonnen hatten, dass sie jetzt den ersten Titel zusammen geholt haben und dass es dann auch ihr letzter ist, weil Nikola Mektic wird nächstes Jahr mit Marte Pavic zusammenspielen und Wesley Kohlhoff wird mit Lukas Kubot zusammenspielen. Beide Doppel haben sich schon geeinigt und werden nächstes Jahr zusammen auf die Tour gehen. Kohlhoff und Mektic haben in dieser Woche gezeigt, dass sie das beste Doppel waren unter den 8 in einer so unglaublich ausgeglichenen Gruppenkonstellation beziehungsweise mit so ausgeglichen besetzten Turnier. Am Ende stehen sie da mit 10-5. Das ist eine sehr schöne Geschichte am Ende dieses Doppelturniers gewesen.
Ja, die haben einfach gut gespielt. Wenn man sich alleine hier so ein bisschen diesen Match-Tiebreak anschaut gegen Melzer und Vasselin. Man hatte bei den beiden immer das Gefühl, wenn der eine nur ganz leicht geschwächelt hat, war der andere sofort da. Beide haben so viel vorne am Netz abgeräumt. Beide haben gut aufgeschlagen, vor allem Mektic, als es dann hier drauf ankam. Also das war eine gute, runde Angelegenheit. Bei solchen Sachen fragt man sich dann natürlich mal, oh, war die Trennung wirklich notwendig? Aber wir haben das schon so häufig im Doppel gesehen. Es ist eher die Ausnahme, dass Doppel länger zusammenbleiben. Und da wird dann eben auch mal was aufgebrochen, was vielleicht von außen nicht unbedingt Sinn macht, aber im Kontext der Karrieren dieser Spieler absolut Sinn macht. Beide können aus der Partnerschaft jetzt hier nun wirklich rausgehen und für sich Überragendes reklamieren, nämlich hier dieses Turnier gewonnen zu haben.
Ja, sie haben, du hast es gerade gesagt, sie sind jetzt auch rausgegangen aus dieser Geschichte, haben ihren ersten Turniersieg zusammengeholt und sie werden es im nächsten Jahr dann mit anderen Partnern probieren und wir haben einige Doppel, die jetzt aufgebrochen worden sind. Lukas Kubot, Marcelo Melo zum Beispiel haben sich nach 4 jetzt sehr erfolgreichen Jahren dann auch getrennt und Marcelo Melo wird mit, ich weiß jetzt gerade gar nicht mit wem er spielen wird, aber Kubot und Kohlhoff werden zusammen spielen und da werden wir einige neue Doppel im neuen Jahr sehen. Wir werden allerdings auch Kevin Kravitz und Andreas Mies zusammen sehen, die werden natürlich dann auch 2021 weiter zusammenspielen. Das ist auch wieder, ich mag das eigentlich immer so, die Zeit, wo die neuen Doppel verkündet werden und ihre erste Zeit zusammen im neuen Jahr. Das ist immer eine schöne Aufstellung beziehungsweise ein schöner Anblick, wo man sieht, passen die zusammen, passen die nicht zusammen, müssen die noch viel arbeiten. Auf jeden Fall, dieses Doppelturnier war unglaublich ausgeglichen und ich glaube, wir haben da eine sehr, sehr gute Unterhaltung erlebt, wie auch beim Einzelturnier.
Ja, und für die Spieler ist es natürlich einfach alles noch viel wichtiger. Es gab in diesem Jahr nicht so viel Geld zu verdienen. Und das ist bei den Doppelspielern, auch bei den Top-Doppelspielern, noch viel ausschlaggebender als im Einzel. Ich meine, Thiem und Medvedev hätten es auch verkraften können, hätte das Turnier hier nicht stattgefunden. Kolow und Mektic werden sich schon freuen über das Geld, das sie hier mitgenommen haben. So reich sind die beiden nun wirklich bisher nicht im Tennis geworden. Und daher für die 16 Spieler hier sicherlich ein sehr netter Bonus, den sie mitnehmen konnten.
Dann können wir jetzt ja zum Fazit kommen, dieses Turniers. Wie fällt dein Fazit aus? Wie fällt deine Note aus? Jetzt sag nicht eine 2-.
Nö, da kann man, glaube ich, schon besser sein. Ich meine, wir müssen einfach, es gab ja diese Collage an Turnieren, die hier stattgefunden haben über die letzten 12 Jahre oder die 12 Ausgaben. Man sah in allen sehr viele Zuschauer drin. Es fällt nun mal einfach auf, dass sie in diesem Jahr nicht dabei waren und es nimmt dem Tennis schon was weg. Aber ich würde sagen, das war der einzige negative Faktor. Ansonsten kann man hier ein rundum positives Fazit ziehen.
Ich bin auch ganz, ganz begeistert. Vielleicht, und das ist lachende, das weinende Auge, wir haben hier schon drüber gesprochen. Ich habe auch im Instagram Live mit Moritz Lang, was ihr auf Instagram dann noch nachgucken könnt, haben wir auch drüber gesprochen. Wir hätten so ein Turnier wahrscheinlich nicht erlebt, hätten wir eine komplette Saison erlebt. So waren alle 8 Spieler frisch. Wir haben keinen der beiden Ersatzspieler gesehen, Matteo Berrettini und Denis Shapovalov. Ich habe zwischendurch einmal Shapovalov auf der Tribüne gesehen. Ansonsten hat man von den beiden nichts gesehen. Und meistens sind die gerade die Ersatzspieler dann auch noch sehr, sehr busy am Ende dieser Saison. Und davon haben wir nichts gesehen. Wir haben 8 fitte Spieler gesehen. Wir haben einen Rafael Nadal gesehen, der alles reingelegt hat, um dieses Turnier zu gewinnen. Wir haben tolle Matches gesehen. Dominic Thiem gegen Rafael Nadal steht über allen drüber. Und ich bin 100%ig zufrieden. Und dazu dann noch halt das unglaublich ausgeglichene Doppelturnier. Also ich glaube, das war eine rundum gelungene Veranstaltung und hätten wir da mal Zuschauer gehabt dieses Jahr. Aber dann hätten wir wahrscheinlich auch wieder diese komplette Saison nicht gehabt. Also,
ne? Ja, also ich glaube, die These ist sehr stichfest, dass wenn die Saison im normalen Maße stattgefunden hätte, wir nicht so etwas gesehen hätten. Das ist wahrscheinlich eins der Argumente für diejenigen, die gerne eine Saison über 8-9 Monate sehen wollen würden, weil wir wahrscheinlich schon einfach auch zum Ende noch höherklassigeres Tennis sehen würden, vor allem wenn sich die Spitzenspieler einteilen könnten, wo sie antreten. Aber dann sind wir wieder auf der anderen Seite, dass dann eben nicht so viel Arbeitsgelegenheiten gibt für diejenigen, die mehr Turniere spielen müssen, um ihr Preisgeld einzuspielen.
Wie würdest du insgesamt die Saison sehen, nachdem wir bis März Tennis gesehen haben und dann, ich weiß noch genau, wie ich diesen Montagmorgen aufgewacht bin und diese Push-Nachricht gesehen habe, Indian Wells ist abgesagt. Und dann, ja, fingen wir an. Wo haben wir denn noch wieder angefangen bei den Herren?
Palermo, glaube ich.
Palermo? Nee, Palermo war bei den Damen.
Bei den Herren in
War das Cincinnati? Das erste Turnier? Ja. Wie fällt dein Gesamtfazit für die Saison aus?
Ich meine, wir machen ja noch eine Saisonrückschau. Haben jetzt eine kleine Pause, weil ich in meiner Ausbildung weitermache. Aber in 2,5-3 Wochen hört ihr auf jeden Fall für uns noch eine Saisonrückschau. Gehen wir nochmal näher drauf ein. Ich kann mich auch überhaupt nicht mehr erinnern, was wir beide am Anfang der Saison getippt haben, wie es hier alles ausgehen würde. Ist sicherlich eine Saison, die in Erinnerung bleiben wird. Einfach weil sie ja so ein Pfahl hineingetrieben hat mitten in das Tennis, wie in alle anderen Lebensbereiche. Ich glaube, was dort passiert ist, wird auch noch viel längere Auswirkungen haben. Wird auch wie sonst viele Entwicklungen noch beschleunigen. Was wir wahrscheinlich sehen werden, ist eine Konsolidierung, also kleinere Turniere, die aufgeben müssen, die größeren, die noch mehr Macht haben. Nicht nur unter den Turnieren, wahrscheinlich auch unter den Spielern. Und wenn man sich das anschaut, dann kann man froh sein, dass die Saison noch dahingehend gerettet ist, dass es noch Möglichkeiten gab für genug Spieler und Spielerinnen, was finanziell vor allem hier rauszuholen. Und das muss einer der ersten Sachen sein, die wir beachten, einfach weil es keine festen Gehälter im Tennis gibt. Also wer nicht die Chance hat, was zu verdienen, der verdient auch selten was, sei denn er oder sie ist groß genug, um einen Sponsor zu haben. Und ich denke, daher können wir einfach mal froh sein, dass die Saison und wahrscheinlich auch das Tennis dadurch mitgerettet wurde, dass wir noch eine Fortsetzung machen konnten, auch wenn ohne Zuschauer, auch wenn dann zum Ende oder zwischendrin einfach sehr dicht aneinander.
Wir werden in 3 Wochen werden wir eine Rückschau ungefähr haben. Wir werden dann mal schauen, was wir sonst noch machen können dieses Jahr. Ich werde dann auch noch für Chip and Charge auf jeden Fall aktiv sein. Es wird noch das eine oder andere Interview geben. Also es wird noch ein bisschen Tennis-Content auf jeden Fall hier geben von uns von Chip and Charge vor Weihnachten. Und dann schauen wir mal, wie wir das neue Jahr angehen. Und dann schauen wir auch mal, wie wir das neue Jahr mit den Australian Open angehen und ob sie dann im Januar stattfinden oder ob sie nach hinten verschoben werden, was ja zwischendurch jetzt auch schon zur Debatte stand. Das liegt alles vor uns. Es liegt auch ein wahrscheinlich noch harter Winter vor uns allen. Da wünsche ich uns allen eine ganze Menge Geduld, bis dann ein Plan auf dem Weg ist, wie wir ins nächste Jahr reinkommen. Und dann hoffentlich können wir auch wieder Tennis vor Zuschauern erleben. Ein Tennis ist so ein fantastischer Sport und wir hoffen, dass wir nächstes Jahr dann wieder halbwegs Normalität dann haben werden. Mal schauen, wie das laufen wird. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Instagram Live habe ich in der letzten Woche sehr zu schätzen gelernt. Vielleicht gibt es da auch in den nächsten Wochen noch ein bisschen was. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.